Deutschlandfunk.
Da stehen Leute darauf, da hatte ich auch ein Buch gelesen, die Protagonistin wünscht sich, K.O.-Tropfen zu bekommen. Da muss ich sagen, das war ein Buch, wo ich gesagt habe, das ist für mich eine absolute Grenze, darüber möchte ich nicht lesen. Ich habe es dann halt noch fertig gelesen, aber ich war, okay, also das habe ich für mich selber festgestellt, das möchte ich nicht. Letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden, was erregt ihn oder was sind die eigenen Grenzen.
Oha. Das ist BookTokerin Juli, hat sie im ZDF erzählt, spricht da über eine besondere Unterkategorie des Liebesromans Dark Romance. Da geht es ja um toxische Beziehungen, wo auch Gewalt, Manipulation und ganz viele andere ganz krasse Grenzüberschreitungen beschrieben werden, auch sexuelle Art, hier zum Beispiel eben K.O.-Tropfen. Um solche Bücher gibt es so einen krassen Hype und manche Frauen sagen sogar, ich lese sowas lieber als ein Porno zu schauen, erregt mich mehr. Wir schauen uns das jetzt genauer an, analysieren Liebesromane generell und blicken dann noch ein bisschen in die Geschichte des Liebesromans.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
No. Diese Frage hat's in sich. Bin ich eine schlechte Feministin, weil ich gerne spicy Liebesromane lese? Das hat sich Bloggerin Kim aus Köln gefragt, einen Artikel dazu geschrieben, auf ihrem Gemeinschaftsblog Populärkollektiv. Den Link zum Text, den packe ich euch auch in die Shownotes. Und jetzt reden wir aber drüber. Hi Kim.
Hallo, danke für die Einladung.
Kim, was liest du denn am liebsten? Also was sind denn, du schreibst schnulzige, spicy, teils problematische Bücher?
Ja, das fasst wahrscheinlich zusammen, weil es doch eine Vielzahl an Büchern ist, sage ich mal, die ich so im Alltag konsumiere. Ich bin vielleicht sowas, was man so eine Binge-Readerin nennt, also dieses Bulimie-Lesen, dass ich sehr viel immer hintereinander auch lese. Und
Binge heißt auch, wenn du ein Buch, was echt gut ist, in die Hand nimmst, dann kann es auch mal eine halbe Nacht dauern.
Ja, wobei ich bin auch Schnellleserin. Also sag ich mal, diese Bücher, über die ich da geschrieben habe, so diese Romance- oder Liebesromane, die, wo wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen werden, ja, die je nachdem einen gewissen Anspruch haben oder auch nicht, die kann ich innerhalb von einem Abend, je nachdem, lesen.
Die also, schaffst du in einem Abend. Wie viele Seiten sind das?
Ah, wenn sowas hat manchmal so nur so 300 Seiten oder so, nur in Anführungsstrichen. Aber dann kann ich das innerhalb von 4 Stunden unterlesen.
Okay, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Also wir wollen speziell über die Kategorie auch Dark Romance ein bisschen so sprechen. Ja. Was würdest du sagen, was hast du da so in den letzten Monaten, Jahren gelesen zu?
Gar nicht so viel, weil es nicht meine Kategorie ist, habe ich festgestellt. Dark Romance an sich. Also ich habe erstmal sehr lange mit mir selbst gerungen, bis ich überhaupt sagen konnte, ich lese auch gerne diese Liebesromane als übergeordnetes Genre, sage ich mal. Und vor allem in den letzten Jahren und mit TikTok bzw. BookTok ist das ja nochmal sehr gestiegen, was es da alles gibt und wie beliebt es auch ist. Und dass ich irgendwann erstmal sagen konnte, ja, lese ich auch gerne, hat erstmal gedauert, weil es immer so ein bisschen so Guilty Pleasure mäßig war.
Okay.
Und dann irgendwie noch, welche Art von Romance es jetzt ist. Also ich sag mal, dieses Genre ist schon sehr ähnlich an verschiedenen Stellen, aber man kann es durchaus kategorisieren, würde ich das nennen.
Ja, was würdest du denn sagen, welche Kategorie spricht dich mehr an?
Ich bin eher irgendwie bei so vielleicht etwas liebereren Themen oder sowas. Also die Dark Romance ist ja häufig wirklich sehr mit problematischen Themen verknüpft. Also da geht es dann wirklich um so Szenarien wie Mobbing, Stalking, Vergewaltigung oder irgendwie sowas. Das ist einfach nicht meins, das lese ich nicht gerne. Aber irgendwie so seichtere Sachen, die dann heißen so Enemies to Lovers oder irgendwie sowas. Also wo die Leute ja zum Anfang nicht mögen und streiten oder so, aber dann kommt der Funken und dann schwappt es irgendwann über. Das finde ich schon gut.
Das hätten wir jetzt so unter Dark Romance ein bisschen reingepackt eigentlich, Enemy to Lovers. Aber genau, wir können ja gleich nochmal so durchgehen. Erstmal genau diese Frage, wie hast du dich überhaupt für Liebesromane dann interessiert? Also wie ging's los? Du hast BookTok schon genannt. Also hast du dir Empfehlungen auf TikTok durchgeschaut und dachtest, oh, interessant. Oder wie war das?
Tatsächlich noch eher in anderen sozialen Medien. Also ich bin eher so Instagram, YouTube, beziehungsweise in dem Sinne dann BookTube und Bookstagram. Man hat es ja alles schön jetzt mit neuen Namen versehen.
Überall das Büchlein davor.
Genau. Ja. Immer, also ich meine, das ist ja auch passend. Wenn du den richtigen Hashtag hast, dann findest du halt
ja,
auch alles.
Ja, absolut. Nein, ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Stimmt, ist so.
Nö, also ich finde diese Entwicklung total interessant. Ne, sowas. Aber ich war eher irgendwie so bei YouTube unterwegs. Da gab es gar TikTok noch gar nicht so groß, als ich so angefangen habe, mich wirklich so im Sinne mit populären Büchern zu beschäftigen, sag ich mal. Ich habe immer viel gelesen, aber diese Art von Buch, die dann so einen Hype erfahren einfach. Ich finde, das ist nochmal eine bestimmte Art von Buch. So, weil das sind anfangs nicht die gewesen, die auf den Bestsellerlisten sind. Das kam eher mit TikTok, habe ich das Gefühl. Aber früher so Booktube oder sowas, da haben die Leute schon auch dieselben Bücher dann empfohlen. Dann habe ich die halt gekauft und gelesen, um zu verstehen, was ist denn so toll daran, dass alle die jetzt lesen und gut finden. Und irgendwie sind es halt häufig auch Bücher, die so einen Sog einfach entwickeln, dass man sie dann nicht aus der Hand legen kann.
Kannst du mal so eine typische Storyline vielleicht erzählen für die, die diese Bücher nicht gelesen haben?
Naja, also wenn wir im zum Beispiel Enemies to Lovers jetzt sind, als Trope nennt man das ja dann so, ne? Wenn so ein bestimmte, einfach klare Inhalt schon von vornherein, man weiß, was passieren wird, so ein bisschen.
So Erzählmuster, die wieder...
Wiederkehrende Erzählmuster. Ich meine, die hat man immer in der Literatur, ne? Ja. So, jetzt gibt's diesen neuen fancy Begriff Tropes, der, also kommt natürlich sehr viel wieder aus dem Englischsprachigen und sowas. Und darum, ich benutze irgendwie auch immer die englischsprachigen Begriffe.
Ja, aber was wäre dann da so ein Erzählmuster?
So ein Erzählmuster wäre beispielsweise zwei Kollegen, Kolleginnen, die sich abgrundtief hassen, weil irgendwann mal irgendwas vorgefallen ist. Der eine hat der anderen den Job weggenommen und die Beförderung, was auch immer, war mal zu gemein. Irgendwie sowas, wir steigen ein, die zwei mögen sich eigentlich gar nicht, aber irgendwas ist. Und dann merken sie nach und nach, weil sie müssen zusammenarbeiten an einem Projekt oder irgendwie sowas. Gerne ist dann auch sowas mit, sie müssen wegfahren und hoch im Hotelzimmer gibt es nur ein Bett. Oder auch nur ein Hotelzimmer, was natürlich total realistisch ist. Aber
klar,
ne, so.
Ja.
Aber ja, sie werden auf engsten Raum gesperrt, wie auch immer. Sie müssen sich jetzt miteinander beschäftigen und stellen dann plötzlich fest, ach Mensch, so doof finden wir uns vielleicht gar nicht. Und vielleicht war dieses ganz komische Gefühl im Magen, was ich immer hatte, wenn ich den Typ gesehen habe, war vielleicht doch kein Hass, sondern eigentlich, dass ich ihn sehr hot fand.
Das ist jetzt so ein Ding, ich habe jetzt auch gelacht, ne? Wenn man das jetzt einfach so runter erzählt, wirkt es irgendwie erstmal komisch. Aber man, wenn man es jetzt ernster nimmt und sich diese Erzählstruktur anschaut, dann ist da ja auch eine Narrative drin, also so eine Erzählung drin, wo es heißt, schau mal, zur Frau gewandt, ne? Weil es sind ja auch die weiblichen, ne, Leserinnen, ja, die das konsumieren, vor allen Dingen, du kannst ihn ändern. Und dann, du hast jetzt gesagt, irgendein Kollege, mit dem fährst du weg, vielleicht mobbt man sich nochmal am Anfang gegenseitig, aber das gibt's eben auch beim Dark Romance in der Variante, jemand ist gewalttätig.
Ja.
Und dann kommt die Frage, du kannst ihn ändern und der Mensch, der dich bedroht, ist am Ende vielleicht auch dein Liebhaber. Das in einer Zeit, wo eben auch Femizide steigen und so weiter. Also wir haben so ein, ne, das ist ja das Umfeld, in dem diese Bücher gelesen werden und wo auch diskutiert wird, ob das vielleicht gefährlich ist, dass gerade junge Leserinnen vielleicht so ein Motiv verinnerlichen und denken, ja, wenn jemand zum Beispiel gewalttätig mir gegenüber ist, dann liebt er mich vielleicht eigentlich. Das ist eine andere Form von Liebe.
Ja, ich meine, ich glaube, das sind sehr gefährliche Muster, die uns ja aber nicht nur in so Dark-Romance-Büchern begegnen. Ich meine, das ist was, was wir als Frauen, Mädchen von klein auf mal beigebracht gekriegt haben. Hey, er ist gemein zu dir, das heißt eigentlich, er findet dich toll. So,
was sich neckt, das liebt
ja,
sich.
Ja, genau, diese ganzen Sachen. So, da sind wir ja heute, sag ich mal, im feministischen Diskurs schon drüber, dass wir sagen, nee, also eigentlich ist das gar nicht gut, dass uns das so antrainiert wird. Und das findet vielleicht dann so eine Zuspitzung nochmal in Dark-Romance. Ich glaube, was sehr wichtig ist, dabei zu beachten, ist halt einfach die Trennung zwischen Realität und Fiktion. Und dass wir da an so einem Knackpunkt sind, an der Frage, kann die Leserschaft das jeweils? Also ich würde von mir jetzt behaupten, so, ne, ich bin 30, ich lese, seit ich, sagen wir mal, 6 bin. So, ich habe 1000 Bücher in meinem Leben gelesen. Ich kann in den meisten Fällen sehr gut da irgendwie differenzieren, so was wäre was für mein eigenes Leben und was möchte ich auf gar keinen Fall, dass es mir in meinem Alltag begegnet. Auch wenn ich mich jetzt nicht von allem ausnehmen würde, dass ich sicher auch mal problematische Muster irgendwie ein bisschen verinnerlicht habe. Aber also ich käme jetzt nie auf die Idee, dass ich mit einem Stalker zusammenkommen würde.
Das ist so die Frage. Hast du selber, ich meine jetzt eben, du sagst, du bist in einem anderen Altersspektrum, aber hast du jemals irgendwie was gelesen und danach das Gefühl gehabt, das könnte sich jetzt auf deine Art Beziehung oder auch Sexualität zu leben irgendwie auswirken, was du da in den Büchern liest?
Ich glaube tatsächlich, dass bei mir in einem gegenteiligen Verhältnis war so dieses Überromantisieren, was wir ja auch viel haben in den Büchern. Ne? Also das eine ist so diese kritischen, problematischen, toxischen Dynamiken. Aber im Gegenzug gibt es ja auch dann diese ganz anderen Dynamiken von dem wunderbar tollen Mann, der dir wirklich die Sterne vom Himmel holt. Und das ist ja auch nicht realistisch. So, ne? Also wenn
das pusht auch eine andere Erwartungshaltung.
Total. Ne? Also wenn ich mit so einer Erwartung an eine Beziehung rangehe, dann kann ich nur enttäuscht werden, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Aber es ist trotzdem vielleicht noch die bessere Erwartung, als zu sagen, nee, ist total gesund, wenn der Typ mich ständig erniedrigt und irgendwie einsperrt und außerdem mir jeglichen Kontakt mit all meinen Freunden und vor allem männlichen Freunden verbietet. So, ne? Und ich glaube, dass das halt vor allem für Heranwachsende ja so ein Ding ist. Also wenn ich überlege, was ich so konsumiert habe, als ich Teenager war, das war jetzt auch nicht gesund. Also heutzutage sagen wir auch, Twilight war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste, was wir alle damals hätten lesen sollen, wenn wir es nicht reflektieren. So, wenn das war jetzt auch keine gesunde Beziehung.
Die Frage ist, wo ist der Raum zum Reflektieren? Ne?
Genau, und ich glaube, dass da tatsächlich BookTok zum Beispiel ansetzt, weil da geht es ja genau darum, dass man drüber spricht. Also natürlich gibt es da verschiedene Accounts und so weiter. Aber
also dass man, ich will es nur mal sagen, dass man auf TikTok unterwegs ist und, da eben, und dann wird im Grunde ist es wie so ein Lesezirkel.
Ja,
aber modern.
Sehr großer.
Nee, wirklich ein sehr großer Lesezirkel, weil dann kannst du sagen, ich habe gerade Buch XY gelesen mit dem Hashtag versehen oder ne, und dann mit dem und dann können andere Leserinnen und Leser das finden und sagen, ah ja, interessant, ich habe das so verstanden und es ist ja Interpretationsspielraum
total,
zu sagen, ich sehe es so, so sehe ich es, das ist mein Lieblingscharakter, den nicht. Oder?
Genau.
Und hast du das Gefühl, das ist dann ein Ort, wo das dann ja auch kritisch reflektiert werden kann?
Ich glaube, es kann, muss aber nicht. Also ich glaube, da ist wieder die Frage, auf welchen Accounts bewegen wir uns. Ne? Weil natürlich gibt es auch genug Leute, die dann das romantisieren, diese toxischen Verhaltensweisen oder die überromantischen, wenn wir in beide Richtungen gucken wollen. Aber ich glaube, dass durchaus, also ich meine, wir lernen alle in der Schule eigentlich kritisches Hinterfragen von Texten und Lesen. So, und dass, wenn es einfach einen Raum überhaupt gibt, wo man das ausleben kann. Und ich glaube tatsächlich, dass soziale Medien, ob jetzt Instagram, YouTube oder TikTok eben jetzt eher, dass die so einen Raum geschaffen haben, den es früher einfach nicht gab unbedingt, weil da musstest du dich ja in Präsenz irgendwie treffen. So, dann
mit deinen besten Freundin vielleicht
ja,
noch höchstens.
Aber
noch.
Wenn die dann zufällig halt jetzt nicht dasselbe lesen, also ich glaube zum Beispiel in meinem Freundeskreis so, die wenigsten lesen jetzt diese Art Bücher, die ich lese, ein paar schon. Also ich lese ja auch nur anderes, ne? So ist nicht. Es klingt jetzt so, als würde ich nur
du
das
musst
lesen.
Dich nicht verteidigen. Aber sag mal, vielleicht auch ganz spannend zu verstehen, wann liest du sowas? Also merkst du, in bestimmten Lebensphasen greifst du zu diesen seichteren Liebesromanen, nenne ich es jetzt mal, ohne es jetzt beleidigend zu meinen, aber zu einem Stoff, den du eben an einem Abend 300 Seiten weglesen kannst?
Ja, also ich glaube, was für mich sehr viel diesen Reiz von diesen Büchern ausmacht, ist, dass du weißt, du kriegst am Ende ein Happy End. So, und jetzt gerade mit der aktuellen Weltlage oder allgemein ist es einfach sehr komfortabel manchmal, wenn du nach einem Scheißtag am Ende so ein Buch nimmst, das dich dann 99 Cent im Online-Bookshop gekostet hat und du liest einfach von einer Welt, die ähnlich ist wie unsere, aber gerade nicht zerstört wird und von Kriegen beherrscht, sondern
rosa-rot
da zoffen sich die Kollegen und am Ende landen sie im Bett.
Und
am Ende ist außerdem natürlich noch die große Liebe. Es geht ja nicht nur darum, dass die im Bett landen, sondern am Ende große Liebe fürs Leben.
Was ist mit der Darstellung von Sex?
Ja, das ist so ein Ding. Ich glaube, da wird auch viel drüber diskutiert. Ich muss sagen, also ich lese meistens schon eher auch die, die ja eben als so spicy genannt werden, also die Tür aufbleibt beim Sex.
Schlüssellock.
Ja, eben, aber genau deswegen, weil ich immer denke, es gehört halt zu einer Beziehung auch dazu. So, und gerade weil ja diese Romance-Bücher eben ja sehr das weibliche Begehren, sowohl, sage ich mal, auf emotionaler, aber eben auch auf körperlicher Ebene in den Vordergrund stellen, ist der Sex dann, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Und der, ja, ich sag mal, es gibt gute und schlechte Sex-Szenen, so. Ne? Also es gibt die, wo ich wirklich nur mit den Augen rolle und denke, also ja, okay, habe ich schon 20 Mal so gelesen, wieso machen wir hier Copy-Paste quasi von einem Buch zum anderen und wirklich, also wo ich gar nichts spüre, ne? Wo ich auch denke, hätte man auch weglassen können. Die Szene ist jetzt wirklich nur da, weil ein Buch braucht eine Sexszene.
Und weibliche Sexualität, wenn die dann so dargestellt wird, dann sind wir oft auch in so einem Diskurs von, das ist Empowerment.
Total, das geht total schnell, ne? Dass ja dann auch diese Bücher als total feministisch, obwohl sie es nicht sind, dargestellt werden, oder die der Autorin alle sagen, ja, ja, also hier, ne, da starke Frau und sowas. Und ich finde sowieso dieses Wort starke Frau, dieses Begriffspaar total überbewertet, weil es irgendwie inzwischen ja auch gar nichts mehr wert ist, sag ich mal. So, aber für manche Bücher gilt das. Also es gilt, ich habe wirklich gute Bücher auch gelesen, in denen gute Sexszenen sind, die auch irgendwie realistischer sind. Also wo vielleicht auch nicht irgendwie direkt beim ersten Mal alles super klappt und der beste Orgasmus des Lebens überhaupt war, sondern wo vielleicht auch erstmal irgendwas total seltsam und unangenehm erstmal ist und es dann erst schön wird oder sowas. Also klar hat man jetzt nicht nur die unangenehmen Sexszenen in einem Liebesroman, das wäre auch seltsam. So.
Das
also,
glaube ich genau. Ne,
es
wo
es
ist
muss
das
schon
Happy
irgendwann
End.
Passen und natürlich muss es auch dann irgendwann toller Sex wirklich sein.
Ja, ja, direkt und alle kommen zum Höhepunkt natürlich.
Ja klar, sowieso, die Frau mal mehrmals.
Ja, ja, bestes Leben. Also insgesamt, jetzt hast du am Anfang so gesagt, Guilty Pleasure-mäßig.
Ja.
Findest du, ja, diese Liebesromane am Ende, ist es Quatsch, die so zu verurteilen vielleicht auch? Also eben, man muss es differenziert sehen?
Ja. Ich glaube, wichtig ist, ein bisschen zu reflektieren, so warum lese ich das und was nehme ich daraus mit für mein Leben? Ich lese es hauptsächlich zur Unterhaltung und als so ein bisschen Eskapismus, nennt man das ja immer so schön, von der realen Welt. Und dann klappe ich das Buch zu und komme wieder in meine Realität und habe jetzt nicht die Vorstellung davon, dass das jetzt meine nächste Liebesgeschichte wird, was ich gerade gelesen habe oder sowas. Aber ich finde, man muss niemanden dafür verurteilen, was man liest. Also auch Leute, die Dark Romance super gut finden, so was ich jetzt vielleicht nicht bin, also diese wirklichen total starken Dark Romance mit den krassen Machtdynamiken da drin und sowas, das ist einfach nicht meins, da schüttelt es mich. Aber für andere ist das total faszinierend, weil es einfach ja auch eine Auslebung von Fantasie ist, die man eben im realen Leben nicht ausleben würde überhaupt. So, und das finde ich ist nicht verurteilenswert. Also wir lesen ja auch Thriller und Krimis und keiner von uns möchte Mörder werden. Also,
ne?
So,
es ist, so es wie True Crime Podcasts.
Also wenn wir immer das ja übernehmen würden, was wir jetzt konsumieren, also ich glaube fest daran, dass wir sehr viel von dem übernehmen, was wir konsumieren, aber wenn wir es reflektieren können so und das tun und dafür einen Rahmen finden, dann also...
Also es ist gar nicht so ein Riesendilemma zu sagen, ah, das Buch finde ich vielleicht in Teilen politisch nicht ganz so korrekt als Feministin, aber ich fühle mich gut unterhalten. Also das muss gar nicht so...
Ja, ich glaube, ich muss manchmal einfach so meine innere feministische Spaßverderberin dann so zur Seite schieben und sage, ja, meine Güte, okay, sie ist jetzt für ihn in die Kleinstadt gezogen, ist in Ordnung. So,
rette die Welt morgen, ist
egal. Ich rette
die
Welt morgen wieder, so ungefähr.
Okay. Kim, Bloggerin aus Köln, hat sich eben mit dem Phänomen Liebesroman auseinandergesetzt, ist kritisch hinterfragt und uns ihre Gedanken hier mitgeteilt in eine Stunde Liebe. Danke dafür, Kim.
Gerne.
Liebesromane, auch solche, die teilweise in diese Unterkategorie Dark Romance inhaltlich gehen, das gibt es auch schon länger als BookTok und Co. Und deshalb wollen wir literaturwissenschaftlich auf diese Entwicklung schauen, auch wie es früher schon so Diskussionen vielleicht gab, um eben den Einfluss von Liebesromanen auf unser Liebes- und Sexleben. Stefan Neuhaus ist Literaturwissenschaftler und Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz. Wir gehen rein mit der Frage, ja, was macht ein Liebesroman überhaupt aus? Was ist so eine Definition? Einfach, wenn eine Liebesgeschichte im Zentrum steht?
Ja, in der Literaturwissenschaft unterscheiden wir zwischen Thema, Stoff und Motiv. Und da würde ich jetzt sagen, das muss das Thema sein. Also es muss eben vor allem um Liebe gehen.
Okay. Und seit wann kann man das eigentlich dorthin? Gibt es Liebesromane überhaupt?
Naja, also Liebe ist ja auch, also mit Niklas Luhmann gesagt, eine Form der Kodierung von Gefühlen, von Emotionen. Und das, was wir unter Liebe verstehen, ist die sogenannte romantische Liebe, also die partnerschaftliche Liebe zu zweit. Und die entsteht eigentlich erst in der Form im 18. Jahrhundert, also mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft. Vorher war es einfach so, dass Menschen, um es mal ganz holzschnittartig zu sagen, zu wenig Zeit hatten, zu wenig Geld, zu wenig Bildung, zu wenig mobil waren, als dass jetzt so etwas wie ein freier Liebes- oder Heirats- oder Partnerschaftsmarkt hätte entstehen können. Es wurden Partner gesucht nach, ich sag mal etwas zugespitzt, Überlebensstrategien. Ja. Also dann auch nach Vermögensbildung und anderen Faktoren. Und da ging es nicht um das, was wir als Liebe verstehen.
Und ich frage mich auch, wie sehr das natürlich auch, was wir jetzt diskutieren als Liebesroman, Teil des westlichen Kulturraumes ist. Also die Werke gucken wir uns natürlich genauer an, weil in anderen Regionen der Welt, ich weiß nicht, in China gab es auch schon Poesie, was so Liebeslyrik vielleicht sein könnte, die schon viel älter ist oder so, zum Beispiel vielleicht. Aber ich glaube, wir sind mehr beim westlichen Kulturraum. Und dann wollen wir mal hier gucken, Sie sagen so 18. Jahrhundert. Also welchen Ruf hatte der Liebesroman früher, so in den Anfangsjahren?
Ja, also von damals wie heute eigentlich eher keinen guten. Aber man muss natürlich auch hier wieder sagen, es gibt solche und solche Beispiele. Also wenn wir an Goethes Die Leiden des jungen Werther denken, das war der erste große, man kann schon sagen, europäische Romanerfolg. Und das war ein Liebesroman, also ein Briefroman, der sich aber natürlich vor allem um die Beziehung von zwei Figuren drehte, Werther und Lotte.
Genau.
Und der dritte war Albert. Und das ist natürlich nach wie vor ein wichtiges Beispiel für kanonisierte Literatur, also für sogenannte Höhlenkammliteratur. Und das heißt, also wir haben eben auch solche Beispiele. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts so eine Flut von Unterhaltungsliteratur. Dazu zählen sogenannte Ritterromane in der Zeit, aber eben auch Liebesromane. Da kursierte das böse Wort der Lesewut. Da wurde dann das schon sehr abwertend gesehen und vor allen Dingen wurde das damals im 18. Jahrhundert noch sogenannte Frauenzimmer beschuldigt, sich dieser Lesewut hinzugeben. Aber wir haben auch in der Literatur eine Reflexion davon, was also falsche Lektüre auch bei Männern, nicht nur bei Frauen, bedeuten kann und welche Auswirkungen das haben kann. Da gibt es ganz gute Beispiele.
Ich will noch einmal ganz kurz den Werther genau in dem Kontext aufgreifen. Von Goethes Werther, da muss man ja noch mal daran erinnern, das ist dann wiederum, weil jetzt würden wir vielleicht eher sagen, Liebesroman, das ist verbunden mit weiblicher Leserschaft. So. Aber das ist ja so ein Buch, der Werther hat ja dazu geführt, dass die männliche Leserschaft sich so sehr identifiziert hat mit der Hauptfigur, wo es um Suizid ging, dass es ja hieß, da gab es ganz viel Nachahmung. Viele hätten sich das Leben genommen, nachdem sie Goethes Werther gelesen haben, viele junge Männer. Also das ist ja ganz spannend. Da war noch die Leserschaft, auch die männliche, irgendwie so sehr schnell berührt von diesem ganzen Liebesdrama-Thema.
Wobei, ja, das stimmt, aber das ist ein bisschen auch ein Mythos. Also tatsächlich so viele Selbstmörder hat es nicht gegeben. Es hat einen Werther-Hype, würde man heute sagen, gegeben, aber der betraf nicht nur Männer. Also wir haben natürlich damals eine Gesellschaft, in der Frauen wenig zu sagen hatten und auch wenig sagen durften. Und deshalb ist natürlich der Diskurs männlich geprägt, auch die Rezeption ist stark männlich geprägt. Aber ich glaube, behaupten zu dürfen, dass auch Frauen den Werther gerne gelesen haben.
Und generell, wer hat eigentlich diese Bücher geschrieben? Männer für Frauen oder Frauen für Frauen oder Männer für Frauen und Männer? Oder wie war das eigentlich?
Ja, also ich glaube, da ist alles dabei. In der Rezeption gibt es so Stereotype, die sich auch verfestigt haben. Und eines ist eben, dass insbesondere um 1800 das schon beginnt, dass Frauen für Frauen solche Liebesromane schreiben. Aber das stimmt eigentlich nicht. Also auch Männer schreiben Liebesromane und es gibt Liebesromane, wo eher die männliche Figur im Vordergrund steht. Es gibt Liebesromane, wo eher die weibliche. Also es gibt alles. Da gibt es jetzt keine Regel in dem Sinne. Das Genre ist einfach so breit gefächert, dass es ja auch ganz viele Übergänge und Überschneidungen gibt mit anderen Genres. Also auch historische Romane haben ja meistens eine Liebesgeschichte im Mittelpunkt zum Beispiel.
Und wir können aber festhalten, von allen Genres, die es so gibt, ist das so der Liebesroman, der, wo die Leserschaft eher oder Leserinnenschaft auch eher vielleicht ja belächelt wird oder das wird als Schund abgetan. Es ist irgendwie schmuddelig oder auch nicht wirklich ernstzunehmende Literatur. Vielleicht auch für die, die es schreiben, jetzt nicht der Goethe, aber die anderen, die so geschrieben haben, wurden als Autorin oder als Autoren jetzt nicht so gefeiert, oder? Wie war das?
Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen mit dem Boom dieses Genres, so in der Nachkriegszeit. Also es beginnt eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Autorinnen wie Hedwig Kurz Mahler und anderen. Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es so eine Reihe von Autorinnen, die solche Romane auch in Zeitschriften und Fortsetzungen veröffentlichen. Aber das gilt für die Männer ja auch. Also ein berühmtes Beispiel ist Theodor Fontanes Effi Briest. Fontane hat auch, wenn Sie so wollen, hauptsächlich Liebesroman geschrieben. Da geht es um eine unglückliche Ehe oder L'Adultera von Fontane. Da geht es um eine Frau, die ihren Mann betrügt und dann aber mit glücklichem Ausgang. Also sie kommt mit ihrem Liebhaber zusammen und darf ihn dann auch heiraten. Also Fontane hat das in unterschiedlichen Konstellationen durchgespielt. Und auch das könnte man sagen, sind Liebesromane. Weil in der Wissenschaft diese Bezeichnung Liebesroman dann eher vermeidet und dann eher von Gesellschaftsroman oder.
Also ich finde, Fontane wird ganz anders rezipiert. Das wird ganz anders als Hochkultur zelebriert, finde ich schon.
Ja, ja. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es eben so eine Spezialisierung dieses Genres oder dieses Begriffs gibt, dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der sogenannten Heftchenliteratur oder auch mit diesen Bastei-Lübbe-Romanen, also Dr. Frank, dem die Frauen vertrauen und so weiter. Also das entwickelt sich dann zu so einem populären Lesestoff, würde Rudolf Schender gesagt haben, insbesondere eines weiblichen Publikums, das vor allen Dingen an den Haushalt gebunden ist. Denn wir haben ja nach 1950 leider auch nochmal so eine bürgerliche Identität der Frau, die sehr stark auf den Haushalt zunächst mal fixiert ist. Das kennen wir aus der Werbung, also diese ganzen Staubsauger und Priel und Spülmittelwerbung und so, das sind dann immer Frauen, die diese Haushaltsprodukte bewerben, weil auch Frauen diese Haushaltsprodukte kaufen sollen, weil Männer ja im Haushalt nichts zu tun haben. Also das hat sich Gott sei Dank alles geändert und auch damit, glaube ich, ist das Genre wieder ein bisschen offener geworden. So Ende des letzten Jahrtausends, so in den 90ern hat sich das schon gedreht. Also diese Häschchenromane, die haben eigentlich kein richtiges Publikum mehr.
Ja, jetzt ist es nochmal anders. Springen wir in die Jetztzeit, also jetzt auf Social Media besprechen gerade junge Frauen begeistert Genres eben wie zum Beispiel Dark Romance, das ist ja eben diese Unterkategorie, wenn man so will, des Liebesromans, in denen dann sehr oft sehr stereotype, manchmal vielleicht auch gewaltvolle, toxische, heterosexuelle Beziehungen dargestellt werden. Und dann ist das so, in Teilen besorgt das FeministInnen, aber nicht nur die, sondern auch viele LeserInnen selbst, also die das selber konsumieren. Würden Sie sagen, diese Diskussion ist gar nicht so neu? Also diese Frage, ist das eigentlich richtig, solche Formen von Liebes- und Sexfantasien zu lesen? Ist das, wie prägt uns das? Ist das nicht vielleicht eben auch Schund und ein Guilty Pleasure am Ende, sowas zu lesen?
Das ist auch eine Diskussion, die dann sich sehr schnell verhängt. Also wir müssen ja sagen, Literatur erfüllt unterschiedlichste Bedürfnisse. Also so wie die Rezeption von Filmen oder überhaupt von Fiktionen, auch von Computerspielen. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist grundsätzlich schlecht, wenn man sowas rezipiert. Man kann schon sagen, dass sowas auch wie Dark Romance mit, also denken wir jetzt an Fifty Shades of Grey oder dann diese Vampir-Geschichte.
Twilight,
genau. Ja. Das hat ja auch alles Vorläufer. Bei Twilight denken Sie an Bram Stoker, Dracula. Diese Vampir-Tradition ist natürlich auch sehr stark symbolisch sexualisiert. Also der Biss des Vampirs entspricht einer in der Symbolik den Geschlechtsakt. Und auch das Pfählen, also da könnte man jetzt psychoanalytisch ziemlich viel dazu sagen, aber grundsätzlich kann man ja sagen, da werden Bedürfnisse befriedigt und wie das dann bei den einzelnen RezipientInnen ankommt und wirkt, kann man schlecht vorhersagen. Das hängt von jedem Individuum ab. Also es gibt einen Bereich in der Kommunikationswissenschaft, da ist Medienwirkungsforschung. Und die Medienwirkungsforschung hat eben genau das gezeigt. Also es gibt natürlich unterschiedliche Theorien und Ansätze, aber man kann jetzt nicht sagen, das eine ist grundsätzlich schlecht und das andere ist grundsätzlich gut, weil Menschen eben in der Rezeption solche Medien funktionalisieren. Also das kann sein, dass das was Produktives ist, einfach mal aus der Wirklichkeit zu flüchten, weil man im Alltag ohnehin genug Stress hat und dann kann man das vielleicht emotional gerade ganz gut gebrauchen. Auf der anderen Seite ist natürlich alles, was bestimmte Stereotype verfestigt, problematisch. Also denken wir jetzt nochmal an Twilight oder Fifty Shades of Grey. Also wenn es eine aktive männliche Figur ist und eine eher passive weibliche Figur, die männliche Figur ist überlegen, die weibliche Figur lässt sich sozusagen anleiten und verführen und das sind so veraltete Rollenmuster, die dadurch natürlich in gewisser Weise auch wieder eintrainiert werden. Also wenn man das rein zur Unterhaltung rezipiert, aber im Alltag eigentlich doch emanzipiert ist, weil man gut unterscheiden kann zwischen Fiktion und Realität, dann ist das ja kein Problem. Aber wenn diese Grenze so ein bisschen verschwimmt und man irgendwie Verhaltensweisen aus diesen Stereotypen-Darstellungen für sich übernimmt, dann kann es ein Problem sein.
Aber das ist ja genau die Diskussion. Ich glaube, das ist auch schon wirklich eine sehr alte. Wie sehr beeinflusst die Fiktion dann die Realität? Weil es sind ja zum Beispiel Beziehungsmodelle, die dargestellt werden. Es sind teilweise jetzt auch ganz explizit Sexpraktiken, die dargestellt werden und so weiter. Die ja schon, vor allem wenn es eine junge Leserschaft ist oder Leserinnenschaft, da vielleicht ja doch bestimmte Vorstellungen prägen könnten. Sie sagen eben, das ist Wirkungsforschung, aber das ist ja so die Frage. Aber diese Diskussion der Wirkung, die gibt's im Grunde auch schon so, die ist so alt wie der Liebesroman selbst.
Ja, wobei Foucault hat ja auch die These aufgestellt, dass das Schreiben und Sprechen über Sexualität dann ein Stück weit auch Sexualität ersetzt. Also, dass das so eine Art domestizierende Funktion in der Gesellschaft hat. Also das ist so ein Bereich, da kann man sich dann in gewisser Weise frei austoben und dafür ersetzt es dann aber, dass man in der Realität irgendwas tut, was jetzt gesellschaftlich problematisch sein könnte, sag ich mal. Und insofern muss man da auch wieder differenzieren. Also das Schreiben und Lesen über solche Praktiken oder von solchen Praktiken ist ja erstmal relativ harmlos und ganz grundsätzlich auch. Es ist ja nicht schlecht, wenn Themen wie Sexualität enttabuisiert werden. Aber wenn dann dadurch bestimmte Stereotype wieder verfestigt werden oder wenn das einfach auch die eigene Erfahrung in zwischenmenschlichen Beziehungen ersetzt, dann ist es wieder ein Problem.
Ja, aber wie macht man das? Sie als Literaturwissenschaftler, haben Sie da einen Tipp? Ich lese doch jetzt nicht ein Buch und am Ende lege ich es nochmal zur Seite und denke mir so, jetzt hast du das und das hier wahrgenommen. Du musst dir nochmal, ne, du musst dir klar machen, das ist die Fantasie, das ist nicht echt. Du musst dich nicht hier, was weiß ich, dominieren lassen oder was auch immer. Das ist doch wirklich irgendwie die Frage, wie soll ich damit umgehen? Ich habe es jetzt gelesen zur Erheiterung und irgendwie ein bisschen Eskapismus und danach?
Ganz grundsätzlich würde ich immer sagen, auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
Oder drüber reden. Das ist ja wiederum das, was bei BookTok passiert. Eine sehr viel Diskussion rund um diese ganze Dark Romance und ganz viele andere Kategorien und so weiter. Ich frage mich aber auch, ist Literatur eigentlich im Mainstream heute explizit sexuell geworden oder sexueller? Also gibt es da so eine Entwicklung oder gab es im Grunde immer schon sehr explizite Darstellungen ab dem Moment, wo es vor allen Dingen auch dann legalisiert war?
Ja, also zum einen muss man sagen, gab es natürlich auch schon in der Vergangenheit sehr drastische Schilderungen, denken Sie an Dessart. Und dann die Diskussion über die Romane von Dessart, soll man Dessart verbrennen, ein bündes Buch. Also es hat es alles irgendwie immer schon gegeben. Wir haben natürlich in der Entwicklung immer mehr Schriftlichkeit, auch Ausdruck. Also Menschen wollen sich ausdrücken und schreiben dann eben auch. Ja, also das ist ja auch ganz gut. Das ist ja was Produktives. Und diese Entwicklung hin zu immer mehr Schriftlichem, sage ich jetzt mal, jetzt natürlich auch durch die neuen Medien, ist ja grundsätzlich auch nichts Negatives. Und dadurch haben wir in allen Bereichen haben wir einfach mehr an Veröffentlichungen in einer größeren Bandbreite als je zuvor. Also es hat in den 70er und 80er Jahren so eine Enttabuisierung von Sexualität gegeben, in der Literatur, aber auch im Film. Man denke an Der letzte Tango in Paris mit Marlon Brando. Und dann, glaube ich, sind wir in den 2000er Jahren wieder ein bisschen in eine Tabuisierung gedriftet und vielleicht auch zurück mehr in die älteren Rollen.
Das ist wirklich so eine Frage. Sehen Sie denn auch so eine Entwicklung, dass der Liebesroman inklusiver wird oder bleibt es so, dass diese allgemeine Vorstellung von Romantik auf der Stelle tritt? Also lauter Klischees, was Mann-Frau-Beziehungen heteronormativ angeht.
Also wenn wir die politische Großwetterlage beachten, dann sehen wir auch eine Rückkehr von Vorstellungen, die man früher, also in den 90er Jahren, in den 80er Jahren auch schon verabschiedet geglaubt hatte, also Nationalismus, Konservatismus, also konservative Vorstellungen, die nicht nur, aber auch eben das Geschlecht betreffen. Und das, glaube ich, ist auch eine Entwicklung der Gesellschaft. Also wir haben aus meiner Wahrnehmung wieder oder ja stärker auch eine Spaltung der Gesellschaft in selbstbestimmteres Ausleben eigener Lebensentwürfe. Auf der einen Seite, was aber wohl eher eine Minderheit betrifft, und auf der anderen Seite eine Rückkehr zu vielleicht weniger reflektierten Rollenbildern.
Und in dieser Wahrnehmung, die Sie jetzt haben, kommen jetzt auch noch so diese Dark Romance Bücher, wo dann manche junge Frauen noch sagen, ich lese lieber so ein Buch, als ein Porno zu schauen. Und das im digitalen Zeitalter. Das ist auch ganz spannend, finde ich. Was glauben Sie, woran liegt das? Also man kann sagen, das Buch ist nicht verloren. Es gibt... Ja.
Das hoffe ich.
Ja, das, also ich glaube, dass vielleicht auch die Fantasieanregung mit dem Lesen ist was anderes eben als das Visuelle, offensichtlich.
Also wir lesen oder schauen auch Filme ja primär zur Unterhaltung und das ist ja auch vollkommen legitim. Also wir können ja nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt sein, über das nachzudenken, was wir tun und irgendwie uns immer zu versuchen, Bildungsinhalten auszusetzen. Das funktioniert ja nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht gut, wenn man sich nur der Unterhaltung hingibt und sich persönlich nicht versucht, weiterzuentwickeln. Also das richtige Maß ist halt immer das, was man anstreben sollte. Das ist wie bei der Ernährung, nicht? Also es nützt nichts, es schadet dem Körper, wenn man sich nur von Hamburgern ernährt. Aber zwischendurch mal ein Hamburger ist ja auch ganz schön.
Ja. Ich will noch einmal verstehen, die Forschung zur Sexualität in der neuen deutschen Literatur, die Sie da gemacht haben. Was ist Ihnen da aufgefallen, was es da für Erzählmotive gibt oder wo sind wir sozusagen Stand jetzt?
Da muss man wieder differenzieren zwischen der populären Literatur, der eher der Unterhaltung dienenden Literatur und der sich eher an ein ExpertInnen-Publikum richtenden Literatur. Und bei letzterer, würde ich sagen, kann man wirklich von einer positiven Entwicklung sprechen, weil auch Geschlechterstereotype immer weiter aufgebrochen werden. Denken wir an Blutbuch von Kim de Lorison, ein Pseudonym, eine schwarze Autorin und eine Person, die sich eben der Einteilung in binäres Geschlechtermodell verweigert. Und auch der Roman ist sehr drastisch in der Schilderung von Sexualität, aber auch sehr ironisch und sehr kritisch gegenüber den gängigen Stereotypen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was relativ neu ist. Also in der Form, dass Romane in der Form nicht nur veröffentlicht werden, sondern auch preisgekrönt werden und eine breite Rezeption erfahren. Das ist doch ein positives Zeichen auch für eine offenere Gesellschaft und auch für eine offenere Literatur.
Sagt der Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus. Danke für diese Einordnung hier in eine Stunde Liebe.
Ja, gerne.
Und an dieser Stelle auch nochmal binär gedacht. Wenn Männer, die uns jetzt zuhören, die auch gerne Liebesromane lesen, uns davon erzählen möchten, meldet euch gerne liebe@deutschlandfunknova.de. Das ist auch eigentlich fast schon wieder eine Liebesgeschichte, die von Emma und ihrem Freund. Also Emma war jahrelang auf Dating-Plattformen unterwegs und am Ende hat sie ihren Freund dann eben nicht online, sondern im realen Leben getroffen, bei einer Fahrraddemo. Seit 3 Jahren sind die beiden zusammen und jetzt geht es darum, den Next Step anzugehen. Den nächsten Schritt zusammenziehen ist das Thema, von dem uns Emma im Liebestagebuch noch näher berichtet.
Das ist so entstanden, dass mein Freund erzählt hat, dass seine WG wieder mal umstrukturiert wird, die da jemand auszieht, jemand Neues einzieht. Und er hat das so gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal die Energie habe, neue Mitbewohner zu suchen. Und dann hat er so rumgedruckst, ja, vielleicht könnte auch noch eine Option sein, dass, naja. Und dann irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, ich habe gesagt, ich sag's halt. Und dann meint er so, naja, könntest du dir vielleicht vorstellen, mit mir da bei mir so einzuziehen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, dass ich da in dem Moment sehr mich drüber gefreut habe und auch so ein kleines Freudentränchen im Auge hatte. Denn so grundsätzlich bin ich dem sehr offen gegenüber eingestellt. Also ich finde es auch aktuell, wie es ist, ist okay. Wir wohnen nicht weit weg voneinander in der Stadt. Wir haben jetzt keinen weiten Weg, wenn wir uns abends sehen wollen. Aber trotzdem ist das ja irgendwie so, naja, schon ein wichtiger Schritt oder beziehungsweise es ändert sich dadurch ja schon sehr viel. Ich weiß so ungefähr die Zeiten, wann so die MitbewohnerInnen ausziehen werden und ab wann dann nicht nochmal ein neuer Nachmieter und Nachmieterin einzieht. Das wird dann irgendwann in ein paar Monaten sein, voraussichtlich. Genau. Das heißt, wir müssen keine neue Wohnung suchen und wir kennen uns jetzt halt schon so 3 Jahre und wir sehen uns mehrmals pro Woche, also eigentlich fast jeden Tag. Und wir sind aber fast immer bei mir, weil ich alleine wohne und wir haben dann hier unsere Ruhe und weil ich auch die Katzen habe, die versorgt werden müssen. Und ja, zu mir zu ziehen ist aus Platzgründen keine Option und genau, es ist aktuell eine 4er-WG bei meinem Freund, das heißt, wir hätten sehr viel Platz zu zweit. Genau. Ja, ich finde so ganz grundsätzlich den Gedanken sehr schön, mit meinem Partner zusammen zu wohnen, weil auch dieses immer hin und her fahren, auch wenn es keine großen Strecken sind innerhalb der Stadt, ist manchmal nervig und manchmal würden wir uns gerne abends sehen, aber dann ist die Müdigkeit oder die Erschöpfung vom Arbeitstag viel größer und dann, ja, wir haben ganz grundsätzlich sehr viel Kontakt über den Tag, also wir schreiben uns ständig und telefonieren mehrmals am Tag, um uns abzudaten, was wir gerade machen, wie es uns gerade geht oder wie vielleicht ein wichtiger Termin gelaufen ist, also wir haben jetzt schon sehr viel Nähe, nur halt eben nicht immer räumliche Nähe. Und ich finde halt die Vorstellung sehr schön, abends nach Hause zu kommen und da ist jemand, dem ich erstmal mein ganzes Leid klagen kann, was ich gerade Blödes unterwegs erlebt habe oder wenn der Tag anstrengend war, kann ich das alles direkt ungefiltert loslassen, genau, ohne irgendwie meinen Katzen erzählen zu müssen. Genau, aber es kann natürlich auch nervig sein. Also ich stelle mir auch vor, wenn man halt dann so seine Ruhe braucht und sich gern zurückziehen möchte, ist es vielleicht anstrengend, wenn dann jemand anderes in der Wohnung rumspringt. Aber eben durch diesen vielen Wohnraum, den wir dann haben werden, würde es sehr viele Rückzugsmöglichkeiten geben. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass jetzt zum Beispiel jede Person das eigene Zimmer bekommt und dass wir halt einfach unsere Wünsche nach Ruhe und Rückzug respektieren wollen. Also das ist halt selbstverständlich bei uns, dass wenn eine Person dann sagt, okay, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, dass dann die andere Person sich nicht irgendwie überrumpelt fühlt, sondern dass das halt einfach so ist. Also ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir halt mehr Zeit zusammen haben. Also wir haben jetzt ja schon so einen Mini-Alltag bei mir, weil wir ja auch schon übernachten miteinander und halt auch sehr oft dann noch den Morgen miteinander haben. Und ich freue mich halt einfach darauf, da noch mehr davon zu teilen. Also auch mitten am Tag. Es ist halt sehr selten, dass wir mitten am Tag mal zusammen irgendwie Mittagessen zu Hause oder sowas. Oder wenn es nicht mehr so warm ist wie jetzt, nicht so Sommer, sondern halt, wenn es im Winter ein bisschen düsterer und kälter ist und man doch viel mehr Zeit in der Wohnung verbringt. Darauf bin ich echt gespannt, wie wir dann zusammen zu Hause vielleicht so eine cozy Zeit miteinander verbringen oder so. Und ich bin auch voll gespannt darauf, ob das dann auch bedeutet, dass wir jeweils unsere Freundinnen und Freunde, also so Freundeskreis, nach Hause einladen für einen geselligen Abend oder so. Ich glaube, dass ich da vielleicht noch ein bisschen näher an diesen Freundeskreis anrücke und auch meinen Partner an meinen Freundeskreis. Und außerdem freue ich mich darauf, dass die Katzen noch viel mehr Platz haben werden.
Also, die Katzen haben am Ende auch was von diesem Schritt. Emma zieht mit ihrem Freund zusammen und ich hoffe, sie wird dann im Liebestagebuch hier in einer Stunde Liebe auch noch ein bisschen davon erzählen, wie sich das dann eigentlich anfühlt nach 3 Jahren Beziehung. Ich bin Shanli Anwar, ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Messi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.